Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Andreas Stollreiter ist zum zweiten Mal mein Gast. Heute spreche ich mit dem Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Experten für Biohacking-Methoden über seine Leidenschaft für die Osteopathie. Von ihm möchte ich wissen, wodurch sich diese von der klassischen Physiotherapie unterscheidet und was ihn daran so fasziniert. Hallo lieber Andi, guten Morgen. Danke, dass du dir extra Zeit genommen hast.
Danke, schönen guten Morgen. Ich komme immer sehr gerne hierher.
Jeder kennt den Begriff, aber was genau verbirgt sich hinter Osteopathie und wodurch unterscheidet sie sich von der klassischen Physiotherapie?
Ja, genau. Das ist die erste Frage, die mich immer erreicht. Und vielleicht Physiotherapie ist am Ende des Tages eine tolle Methode, um Symptome primär erstmal zu bekämpfen. Nicht, dass jetzt jeder Physiotherapeut nur symptomatisch arbeitet, aber natürlich geht es da um Skelett, es geht um die Muskeln, es geht ums Nervensystem. Und da ist man drauf fokussiert. Und bei der Osteopathie, da sieht das ganz anders aus. Bei der Osteopathie, ich will da mal einen Satz zitieren von Andrew Taylor Still, das ist der Begründer der Osteopathie, der meinte damals schon, bei Menschen findet man Materie, Bewegung und Geist. Und das zusammen ergibt eigentlich den Therapieansatz, dass man eben nicht nur versucht, die Materie, sprich Knochen, Nerven, Lymphgefäße und so weiter zu behandeln, sondern noch tiefer geht. Bewegung findet in der kleinsten Zelle statt, findet im Bindegewebe statt, findet beim Menschen in seiner Motion, in seiner Bewegung statt, und all das wird berücksichtigt und auch, ja, bearbeitet.
Sie gilt ja nach wie vor als alternatives Behandlungs- oder Therapiekonzept. Wie sieht die wissenschaftliche Lage dazu aus?
Also es ist tatsächlich so, dass es sehr viel Wissenschaft zur Osteopathie gibt. Das Problem dahinter ist so ein bisschen, dass das Ganze natürlich nicht verblindet stattfinden kann, ne? Und auch im Zweifelsfalle kleinere Gruppen sind, weil hier auch nicht so viel Geld da ist wie in großen Studien und dadurch oft diese fantastischen Ergebnisse, die da erzielt werden, nicht so berücksichtigt werden, wie sie es eigentlich verdient hätten. Aber man weiß mittlerweile, gerade im Zusammenhang mit Rückenschmerzen, Migräne, gerade in der Kinderheilkunde, Babyosteopathie, gibt es ganz, ganz tolle Studien und auch wirklich evidenzbasierte Sachen, wo man sagen kann, okay, das funktioniert. Und darüber hinaus natürlich im Thema Burnout, Stressmanagement, weil man den Vagusnerv ja auch bearbeiten kann, das Darmsystem, was enterisch mit dem Gehirn zusammenhängt. Also viele, viele Studien, die halt zum Teil relativ klein sind und dadurch nicht so beachtet werden, wie sie es eigentlich verdient hätten. Außerdem, um nochmal kurz an den Anfang einer Frage zu springen mit alternative Behandlungsmethode oder Therapiekonzept, ich würde alternativ ehrlich gesagt durch natürlich ersetzen. In den USA ist die Osteopathie ein ganz normales Medizinstudium über 4 Jahre mit gleichem Ausbildungsinhalt wie bei uns in Deutschland, nur dass wir halt die Anerkennung hier noch nicht haben. Und die WHO definiert Medizin zum Beispiel mit 3 Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Das ist zum einen, sie hat eine ursprüngliche Philosophie, den Menschen betreffend, das hat die Osteopathie. Sie besitzt ihre eigenen und ursprünglichen Einschätzungen und Behandlungsmethoden, auch das trifft zu. Und sie führt seit 125 Jahren aktive Forschung durch. Auch das, Forschung muss passieren, und das wird in der Osteopathie seit über 125 Jahren betrieben. Also eigentlich müsste man hier noch einen viel höheren Stellenwert der Osteopathie anerkennen.
Woraus bzw. wann ist Osteopathie entstanden und hat sie sich weiterentwickelt seitdem?
Also wie gerade eben erwähnt, der Begründer der Osteopathie war Andrew Taylor Still. Der hat 1874 sein Konzept der Osteopathie vorgestellt. Aufgrund dessen, wenn man ein bisschen ausholt, er war Arzt und hat während einer großen Meningitis-Pandemie seine 3 Kinder, aber auch viele seiner Patienten verloren und hat da so ein bisschen zum Zweifeln angefangen, dass seine Medizin, die er so ausübt, nicht wirklich funktioniert, und hat sich dann 10 Jahre zurückgezogen und den Körper, die Anatomie und die Physiologie so im Detail erforscht und kam dann eben mit dem Konzept der Osteopathie raus. Und das war die ja, die Geburtsstunde, bis er dann 1892 die erste Schule in Kirksville, Tennessee gegründet hat und dort über 5000 Therapeuten ausgebildet, die dann in die Welt hinaus sind und das Ganze verbreitet haben und natürlich auch weiterentwickelt. Bis hin zu meinen Lehrern, die Osteopathie-Kolleg in Rosenheim, das war nach Montreal und Toronto, eines der ersten, die mein Dozent bzw. mein Lehrer, der Philipp Druel, gegründet hatte. Und der betreibt auch wirklich klinische Methodologie, also sprich, er versucht auch evidenzbasierte Arbeit voranzutreiben, verlangt es auch von seinen Schülern, dass einfach das Standing dahinter besser wird und ja, die Entwicklung geht rasant nach vorne mit den Möglichkeiten, die man jetzt hat.
Warum hast du dich selber dafür entschieden, diese Ausbildung zu machen, noch zusätzlich, also dich der Osteopathie zu öffnen?
Ja, also mir persönlich, ich wollte immer Physiotherapeut werden. Vom ersten Tag an lag an meinem Vater, der war Profi-Handballer und war dann immer bei den Physiogrößen mit dabei und da gab es kein anderes Ziel außer Physiotherapie. Hab dann aber tatsächlich kurz vor meinem Examen einen Schicksalsschlag unter Anführungsstrichen erlebt, würde ich heute fast gar nicht mehr so nennen. Ich hatte eine Nahtoderfahrung aufgrund von einem Herzstillstand und das war so mein erster, damals noch unbewusster Hinweis, dass da vielleicht noch etwas mehr ist. Also eben auch Andrew Taylor Still sagt ja, bei Menschen findet man Materie, Bewegung und Geist. Und ich bin dann durch meine Erfahrungen, die ich dann in Tibet hatte, da kam es dann eben auch nochmal zu einer Out-of-Body-Experience bei mir. Das hat mir dann irgendwie gezeigt, da ist noch mehr als nur das rein Materielle oder die Materie, die wir anfassen können. Und das ist eigentlich, was Osteopathie ausmacht. Ja, da geht es um biodynamische Kräfte. Was kann ich spüren? Und eben nicht nur in der Oberfläche, sondern was verbindet mich mit dem Patienten? Und genau diese Energien, dieser Fluss der Energie, diese Kraft, die hat mich eigentlich dann dazu bewegt, da in die Osteopathie einzutauchen.
Also ich selber bin ja auch ein großer Fan von Osteopathie, hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Wie kann ich denn einen Osteopathen, einen guten Osteopathen erkennen? Denn ich finde, diese Frage wird mir auch ganz oft gestellt, wo kann ich hingehen? Und ich finde, so Empfehlungen ist ja oft auch schwierig. Wie kann ich denn ganz persönlich für mich einen guten Osteopathen herausfinden?
Also prinzipiell würde ich mal darauf achten, dass er alle Aspekte berücksichtigt. Eben was ich vorher schon erwähnt habe, es gibt Osteopathen, die arbeiten nur rein manualtherapeutisch, also die machen Chiropraktik eigentlich. Die berücksichtigen diesen PMR, diesen Primary Respiratory Mechanism, das ist diese Flüssigkeit, die durch unseren Körper fließt. Das ist das allererste, was wir sogar vor der Atmung noch in unserem Körper aktiviert bekommen und den kann man spüren. Ich weiß, das wird dann auch immer so ein bisschen belächelt, aber auch da kurz darauf einzugehen, der PMR, der pulsiert im Körper. Es ist wie wenn ein Blinder irgendwie versucht zu tasten. Ja, der kann das viel, viel besser und das ist eigentlich die Kunst der Osteopathie, die Palpation. Und wenn ein Osteopath jetzt nicht diesen Ansatz auch berücksichtigt und eben, ja, da gibt es noch viele weitere Grundbedingungen in dem Konzept, dann würde ich sagen, dann ist er kein vollkommener Osteopath. Na, er muss sich wirklich da mit dem Menschen verbinden. Dann gibt es natürlich noch die Reglementierungen, dass man eigentlich sich nur Osteopath nennen darf, wenn man im Verband ist. Das heißt, eine 5-jährige Ausbildung genossen hat, dann darf man Verbandsmitglied werden und vor allem, man muss Punkte sammeln und davon nicht wenige durch Fortbildungen, damit man überhaupt im Verband bleiben darf. Da kann man sich ganz gut orientieren, weil man muss wissen, Heilpraktiker und Ärzte müssen nicht zwingend eine volle 5-jährige Ausbildung gemacht haben, dürfen aber trotzdem Osteopathie abrechnen, wenn es halt vielleicht eine Wochenendausbildung war. Und das macht auch so ein bisschen das Bild ein bisschen schwierig. Ja, ich war beim Osteopathen und der hat aber eigentlich ganz was anderes gemacht, hat auch nicht geholfen. Kommen wir meistens nach 1-2 Behandlungen ziemlich schnell drauf, da war es vielleicht keine ganzheitliche Osteopathie.
Und wann setzt du jetzt an? Also ich war ja auch selber bei dir nach einem Sturz. Wann sagst du, wir fangen jetzt mit Physio an oder wir machen eher Osteopathie?
Also tatsächlich, ich muss ja schauen, ich habe eine Praxis für Physiotherapie und Osteopathie. Ja, dass sich die Physio nicht schlecht macht, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, ist extrem wichtig, gerade im Aufbautraining und so weiter und auf der ganzen funktionellen Ebene der Knochen und Muskeln. Aber eigentlich bei uns in der Praxis läuft das Konzept so, dass eigentlich jeder Patient erstmal osteopathisch beäugt wird und untersucht wird, weil wir eben nach den Ursachen suchen. Und die liegen häufig noch viel weiter vor deiner Verletzung. Ja, wenn du 5-mal vielleicht umgeknickt bist mit deinem Knöchel, stellt sich die Frage, wo ist denn die Ursache? Ist da vielleicht ein Trauma drin, auch emotional, das dich immer wieder bei jeder kleinen Unebenheit dazu bringt, unsicher zu werden? Ja, und da setzt die Osteopathie tatsächlich an. Wir gehen da viel tiefer. Wir schauen andere Strukturen an, Faszienverbindungen bis hoch zu deinem Kopf, ob da vielleicht irgendeine, die Schädelfontanelle irgendwie schief steht und dadurch die Faszienzüge zu deinem Fuß unausgeglichen sind. Also nur so als grobes Beispiel. Deswegen eigentlich in Kombination ist es das Beste. Osteopathie, erstmal gucken, wieder ausrichten und damit der Körper das Ganze annehmen kann, was wir relativ schnell wieder in Symmetrie bringen, braucht es natürlich Physio, um die Strukturen locker zu machen, weich zu machen, zu mobilisieren, zu manipulieren.
Du hast vorhin erwähnt, dass Burnout auch sehr gut damit behandelt werden kann.
Ja, klingt erstmal so, okay, wie soll das funktionieren? Aber hier geht es auch wieder um die Systeme zu erkennen. Ja, dieses alle Systeme im Körper, ob es das Nervensystem ist, das Lymphsystem, Knochen, Muskelapparat, aber eben auch die Organe, die spielen alle zusammen. Und in dem Fall ist es so, dass wir natürlich vegetative Nerven haben, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der kann durch Stress überlastet sein, aber man weiß zum Beispiel auch, dass der Vagusnerv, also der Parasympathikus, 80% der Information aus den Organen geht nach oben zum Kopf und nur 20% vom Kopf zu den Organen. Also da sieht man mal, wie wichtig das Bauchgehirn ist. Und da gibt es eben verschiedene Verbindungen zu diesem enterischen Nervensystem im Darm. Und diese haben den gleichen Ursprung der Emotionen, aber auch die gastrointestinalen Symptome kommen aus dem zentralen Nervensystem. Also sprich, wir haben den gleichen Ursprungskern für Darm und emotionale Äußerungen.
Stressmomente.
Genau, Stressmomente in dem Zusammenhang. Da sieht man eben, macht Sinn, den Darm zu behandeln, macht Sinn, den Verlauf des Vagusnerves zu befreien, dort, wo er aus dem Schädel austritt, am Brustbein entlang, zum Zwerchfell. All das sind Komponenten, die das negativ beeinflussen können und das bringt man wieder in Harmonie.
Du setzt bei deinem Holyphysics Health Konzept auf einen Mix aus Osteopathie und Biohacking. Warum?
Ja, also für mich ist Osteopathie der älteste Biohack überhaupt, weil wenn man eigentlich Biohacking modern definiert, heißt es ja, das ist die Kunst und Wissenschaft, die Umgebung um dich herum und in dir zu verändern, damit du die volle Kontrolle über deine eigene Biologie hast. So, und genau das ist das, was die Osteopathie macht. Da wird es anders ausgedrückt. Der Körper hat die angeborene Fähigkeit, sich selbst zu heilen, solange alle Systeme in ihrer Wechselwirkung zueinander funktionieren und in Harmonie sind. Und eigentlich ist das das Allergleiche. Deswegen schließt das eine das andere überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, das gehört für mich zusammen. Ich arbeite viel mit Eisbädern, ich arbeite mit Hitzeinterventionen, ich arbeite mit Hypoxietraining, mit Überdruckkammern, mit allen möglichen Stressreizen. Aber die können nur so gut im Körper ankommen und in der Zelle, wie eben die Harmonie dort herrscht. Das heißt, dieser Ausgleich zwischen Materie, Bewegung und eben ja, dieser biodynamischen Kraft.
Wie oft empfiehlst du so eine Osteopathiebehandlung jetzt beispielsweise bei dir? Oder kommt es einfach auch auf den Fall an?
Ja, tatsächlich kommt es natürlich auf den Fall an. Ja. Ein schwerwiegender Bandscheibenvorfall, der wird jetzt nicht auf 2 Osteopathiesitzungen gelöst. Aber es ist grundsätzlich so, ich traue mich schon zu sagen, dass ich grundsätzliche Themen, die jetzt eher so chronischer Natur sind, 4 bis 5 Behandlungen in einem Abstand von einer Woche mache und dann muss eigentlich wirklich was passiert sein. Also spätestens dann. Wenn nicht, ist der Behandlungsansatz vielleicht noch nicht der richtige, dann ende ich den auch. So selbstbewusst muss man sein, dass man sagt, hey, wir müssen da vielleicht einen anderen Weg gehen. Und in der Regel ist es tatsächlich so, 5 Sitzungen in einem relativ kurzen Abstand, dann verlängere ich die Abstände auf 2 bis 4 Wochen und dann schaut man eben mal so 2-3 Mal im Jahr präventiv, wo hat sich wieder was verschoben, denn der Körper kompensiert alles, was auf uns einprasselt, ob es jetzt psychisch, physisch oder chemisch auch ist, eine gewisse Zeit. Und irgendwann sind diese Kompensationen ausgereizt und dann kommt es zu einem Zeichen, nämlich über Schmerzen oder eben Energielosigkeit. Und da setze ich dann an und je mehr das natürlich ist, desto häufiger muss man auch kommen.
Ich kann das nur bestätigen. Also ich selbst versuche das auch alle 4 bis 6 Wochen zu machen, weil ich denke, dass das einfach wieder alles in Ordnung und in den Gleichklang bringt.
Vorbildlich. Ja. Nee, ich sage auch immer, komm lieber präventiv, ja, als wenn du dann eben, ich sage es mal, schmerzverzerrt reinkommst, dann kann man auch gar nicht so gut arbeiten. Ja, da ist auch der Zugang zum Patienten gar nicht so gut, weil der einfach in seiner Schutzspannung ist. Gibt es auch Möglichkeiten, da erstmal durchzudringen. Aber klar, das kostet auch wieder Zeit. Sprich, da gehen schon mal ein paar Behandlungen dafür drauf, dass das Gewebe überhaupt zulässt, dass ich da rein kann.
Eine Geschichte oder einen Patienten oder Patientin, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du ganz viel erreicht hast mit Osteopathie.
Also das war, ich habe die Frage ja vorher bekommen und dachte mir, boah, da wirst du meinen eigenen Podcast drüber machen und dann ist mir, das war toll. Nee, es ist wirklich so, es gibt ganz, ganz viele tolle Geschichten und zwar eben nicht nur die klassischen Rückenschmerzen-Thematiken, aber vielleicht eine Story rausgeholt, die mich immer wieder begleitet, weil der Patient ist so dankbar, dass er sich, glaube ich, gefühlt 3-4 Mal im Jahr seit 10 Jahren meldet. Und zwar, der kam auch zu mir mit einer Kniearthrose, ganz starke Knieschmerzen, begeisterter Bergsportler, Mountainbike-Fahrer und da hieß es dann vom Arzt erstmal so, ja, dann gehen sie halt nicht mehr in die Berge, beziehungsweise wir müssen da einen Knie-Tap machen, ja, weil die Arthrose ist so weit fortgeschritten. Damit kam er zu mir, wollte nur so ein bisschen begleitet werden bis zur OP und die war, glaube ich, 2 Wochen später angedacht. Und dann habe ich bei ihm, einfach weil es für mich dort was war, auf Höhe der Niere Spannungen gespürt und habe dann einfach nur in seinem Bauchraum die Viszera, sprich die Gleitfähigkeit der Niere auf dem Hüftbeuger mobilisiert und sonst nichts, das Knie eigentlich gar nicht angefasst, weil da so viel Spannung war, die Stunde war rum. Und dann sagt er 2 Tage später, meldet sich ein, so, Herr Stollreiter, ey, der Knieschmerz ist weg. Und ich so, ja, genau, weil die Knie, also die Faszie der Niere ist mit dem Knie verbunden und dadurch hatte er den Schmerz am Knie wegen der Niere oder der Faszie der Niere. Und die Arthrose war natürlich da, aber man sollte nicht immer glauben, was man im ersten Moment vielleicht eindeutig sieht. Das ist so ein bisschen das Beispiel, weil der meldet sich jetzt, ja, das ist jetzt schon eben 10 Jahre her und er meldet sich regelmäßig und sagt, er hat bis heute kein Thema mehr damit, keine Knieprothese, macht seinen Sport und ist einfach glücklich. Und da gäbe es jetzt ganz, ganz viele Geschichten ähnlicher Natur.
Wie großartig. Andi, bei unserem Vorgespräch hast du mir von einer Pionierin der Osteopathie erzählt.
Sozusagen der Pionierin der fast Neuzeit, nämlich Dr. Viola Fryman, DO. Das war die Osteopathin, die auch noch meinen Dozenten, meinen Lehrer ausgebildet hatte. Auch die Gründerin der ersten Kinder- und Baby-Osteopathie-Schule in San Diego. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Abschluss, denn ich möchte Ihnen mal kurz zitieren, was eigentlich für Sie Osteopathie oder eigentlich für uns Osteopathen Osteopathie im philosophischen Sinne bedeutet. Ich zitiere mal kurz.
Bitte.
Osteopath zu werden ist sehr viel mehr als eine Masse an Wissen anzusammeln oder spezifische Techniken zu perfektionieren. Es ist ein ganzer Entwicklungsprozess, der die Möglichkeit gibt, ein intuitives, wahrnehmendes Instrument zu werden, das imstande ist, sich auf den Patienten und auf alles, was in ihm versteckt ist, einzustimmen. Osteopath zu werden bedeutet, die Fähigkeit zu erlangen, auf die tiefsten Bedürfnisse des Patienten einzugehen.
Was für ein schöner Abschlusssatz, lieber Andi. Vielen Dank für deine Zeit und all die unglaublich spannenden Dinge zum Thema Osteopathie.
Sehr, sehr gerne.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.